Ja, ihr könnt schon mal das erste Buch Samuel aufschlagen. Wir sind heute in Kapitel 16. Wir haben ja festgestellt, gerade im ersten Buch Samuel finden wir immer wieder so gegensätzliche Personen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, da haben wir den Samuel und die Priester von Silo. Jonathan und Saul ist auch so ein Kontrast. Und heute haben wir auch zwei Personen. Eine ist David und dann der Saul. Das achte Kapitel war bisher ein sehr entscheidendes gewesen. Da haben wir ja das Königsbegehren. Sie rufen laut, wir wollen nicht mehr Gott als König, sondern wünschen uns einen menschlichen König. Und Gott gibt ihnen dann nach einen König nach ihren Vorstellungen, das ist der Saul. Und Kapitel 16 ist auch ein sehr entscheidendes Kapitel. Heute macht nämlich Gott seinen König bekannt. Wir haben ja gesehen, Saul hat mehrfach versagt. Zuletzt das letzte Kapitel im Kampf gegen die Amalekiter. Und jetzt wird ein neuer König gesalbt. Und das ist jetzt ein König nach Gottes Vorstellung. Und der heißt David. Und dieser Wechsel wird mit zwei markanten Aussagen markiert. Das einmal finden wir das in Vers 13. Und der Geist des Herrn kam über David. Und im nächsten Vers, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Also sehr, sehr entscheidend. Und das ist auch so ein Wechsel in diesem Buch. Wir lesen mal die ersten drei Verse. Da haben wir den Befehl, einen neuen König zu salben. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Dieses Kapitel beginnt mit einer kleinen Rüge an den Propheten Samuel. Er trauert nämlich immer noch um den König Saul. Ich würde sagen, das spricht ja erstmal für diesen Propheten, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wer seinen Posten eingenommen hat. Das ist nämlich dieser Saul. Vorher war eben Samuel der Richter gewesen. Aber es war eben Samuel gewesen, der Saul gesalbt hat, und der hat auch schon einiges mit ihm erlebt, und das wurde ihm irgendwie jetzt so schade. Und vielleicht trug er auch noch Hoffnung, dass da irgendwie Besserung geschehen würde. Aber Gottes Entschluss steht, Saul ist verworfen und bleibt verworfen. Das ist vielleicht etwas, was wir gleich am Anfang mitnehmen können. Es ist richtig, dass wir mal Dinge bedauern, dass wir auch trauern eine gewisse Zeit. Aber die Bibel macht auch deutlich, es gibt ein zu viel. Wisst ihr, wenn wir da nicht rauskommen aus der Trauer, aus dem Bedauern, kann das nämlich auch ein Ausdruck davon sein, dass wir mit Gottes Entscheidung hadern. Das ist so. Im Psalm 15, Vers 1 wird die Frage gestellt, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und dann kommen so ein paar Antworten. Unter anderem, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Und so war die Sache jetzt für den Samuel zu sehen. Es war dran, einen Mann zu ehren, der den Herrn fürchtet. Und das erleben wir auch selbst in unserem Leben. Manchmal müssen wir uns von gewissen Personen lösen, auch innerlich lösen, und uns besseren, in Anführungsstrichen, Personen zuwenden. Ansonsten werden wir viel Zeit und Kraft verschwenden. Haben wir vielleicht schon erlebt, wir bemühen uns, und wir merken, es passiert da einfach nichts. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, da gibt es noch viele andere Leute, um die wir uns vielleicht kümmern sollten. Und dann heißt es, die Person erstmal beiseite zu lassen. Ja, Samuel soll einen neuen König salben. Und wir lesen hier auch, er hat so schon Bedenken. Ich meine, es ist ihm ja völlig klar, Saul wird das ja nicht einfach zulassen, dass er jetzt einfach hingeht und einen anderen salbt. Und Gott befiehlt ihm jetzt, ein Opferfest anzukündigen. Und sagt, lasst es aussehen wie ein Opferfest. Und da fragen wir uns natürlich, ist das nicht ein bisschen unehrlich? Da wollte ich uns ein paar Punkte mitgeben. Wir werden gleich nochmal lesen, die Salbung Davids geht tatsächlich mit einem Schlachtopfer einher. Später heißt es sogar, es wurde auf David gewartet, ja, bis er da ist. Eine zweite Sache, diese Opferung scheint ja nicht vorrangiger Grund zu sein für Samuels Kommen. Es geht ja eigentlich um die Salbung. Und doch merken wir, es ist nicht so unbedeutend. Denken wir mal an die Geschichte von dem Pharao und Mose. Mose tritt auf und sagt, lass uns 3 Tage wegziehen, damit wir Gott, was man, ein Opferfest machen. Und der Pharao natürlich sagt, ich bin doch nicht dumm. Und ihr alle wollt mitreisen und ihr wollt all euer Vieh mitnehmen, dem ist schon klar, um was es geht. Aber wenn wir uns die Frage stellen, was war am Ende der Zweck der Erlösung? Wisst ihr, es ging am Ende tatsächlich darum. Gott erlöst sein Volk nämlich aus der Sklaverei. Warum? Damit am Ende eine Stiftshütte errichtet wird. Das heißt, Gott will in der Mitte des Volkes wohnen und er möchte angebetet werden. Es geht immer wieder darum. Und auch wenn wir uns versammeln, es geht immer wieder um Anbetung. Es hat immer Vorrang auch. Und deswegen, das war nicht einfach so gesagt. Es ging auch um Anbetung. Und noch eine dritte Sache, die ich dazu sagen möchte. Wir dürfen nicht übersehen, wie verkehrt diese Welt ist. Denken wir nochmal an Ägypten. Da werden alle kleinen Jungs umgebracht. Alle Säuglinge. Und dann gibt es da 2 Hebammen, die tun sich besonders hervor. Und was erzählen sie dann immer wieder? Naja, als wir kamen, war das Kind schon da? Da fragen wir uns, war das jetzt eine Lüge oder nicht? Ja, aber jedenfalls werden sie für ihren Glauben belohnt. Oder die Hure Rahab, sehr ähnlich, beschützt die Kundschafter und bedient sich einer Lüge. Wenn wir sagen, ist ja eigentlich nicht so toll. Trotzdem wird ihr Glaube gelobt. Und das macht deutlich, wie kaputt diese Welt ist, dass wir manchmal vor solchen Entscheidungen stehen. Dass wir nicht ein- und auswissen, wie sage ich es denn jetzt am besten? Und wisst ihr, manchmal ist es auch so bei verkehrten Menschen. Da tun wir gut daran, nicht alles zu sagen. Und so ist es auch hier. Gott sagt nicht alles, um was es geht. Wie begegnet Gott verkehrten Menschen? Könnt ihr gerne aufschlagen, 2. Samuel Buch, Kapitel 22. Kapitel 22, die Verse 26 bis 27. Da heißt es, gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Oder wörtlicher, und dem Krummen oder dem Verkehrten erweist du dich als krumm. Gott kann sich manchmal als krumm erweisen. Wusstet ihr das? Wenn wir unehrlich mit Gott umgehen, dann wird Gott für uns undurchsichtig. Dass wir manchmal nicht verstehen, warum er gewisse Wege geht. Ich sage nicht, dass Gott jemanden anlügt. Das tut Gott nie. Aber wir haben schon bei Saul gelesen, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo Gott nicht mehr zu ihm spricht. Ja, und wenn jemand so verkehrt ist wie dieser Saul, dann setzt Gott eben einen neuen König ein, aber wie tut er es? Heimlich, hinten herum, unter einem anderen Vorwand, sodass es Saul nicht mitbekommt. Das macht Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ehrlich mit Gott umgeht. Sonst werden wir ihn am Ende nicht mehr verstehen. Kommen wir zu der Salbung, die Verse 4 bis 13. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist er hier von dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Vielleicht bis dahin. Ich fand es ganz interessant, er kommt jetzt in diesen Ort hinein und da zittern schon alle und sprechen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Ich habe mich gefragt, warum dieses Verhalten? Es könnte einmal damit zu tun haben, es war Bethlehem und nach Micha wissen wir, Bethlehem war eigentlich eine recht unbedeutende Stadt, auch gerade damals. Und so kam der Besuch wahrscheinlich unerwartet. Vielleicht hatten sie auch ein sehr ungutes Gefühl, weil sie genau wussten, dass es zwischen Samuel und Saul einen Riss gegeben hatte. Und das letzte Mal, als Samuel zu Saul kam, dann bedeutete es nicht Frieden, sondern einen scharfen Tadel. Aber vielleicht regte sich auch hier das eigene Gewissen. Und man befürchtete, dass sein Kommen Gericht bedeuten könnte über diesen Ort. Ich weiß es nicht so genau. Aber es erinnert mich jedenfalls an viele Kinder Gottes, die Ähnliches erleben, wenn mal ein Bote Gottes zu ihnen nach Hause kommt. Ich denke dann mal an so manch einen Ältestenbesuch. So war es zumindest in der früheren Gemeinde, wo ich war. Da haben sich viele Geschwister gefragt: Bedeutet dein Kommen Frieden? Man war sehr skeptisch. Man vermutete Böses. Man vermutete vielleicht auch einen Tadel. Habe ich etwas falsch gemacht? Aber ich frage mich, woher kommt so ein Verhalten? Es kann damit zu tun haben, dass in meinem Leben wirklich etwas nicht stimmt und man hat Angst, dass dieser Bote, wer immer das auch ist, das vielleicht auf den Tisch bringt. Manchmal ist es vielleicht auch die falsche Sicht, warum Gott uns Menschen in den Weg stellt. Das gibt es auch manchmal. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, wenn jemand offen und aufrichtig vor dem Herrn lebt, dann braucht er auch die Boten Gottes nicht zu fürchten. Und selbst wenn es auch mal einen Tadel geben würde, er wird damit zurechtkommen. Und das sagt viel darüber aus, wie wir darüber denken, wenn Gott uns mal einen Menschen auf den Weg stellt, der zu uns redet. Und vermuten wir nicht immer das Schlimmste. Hier bedeutet es nämlich wirklich Frieden. Denn diese Stadt sollte jetzt erhoben werden wie niemals zuvor. David kommt aus dieser Stadt und am Ende der Sohn Davids. Frieden bedeutete das. Ja, jetzt kommt dieser besondere Moment und wir fragen uns natürlich, wen hat sich Gott als neuen König erwählt? Drei Namen werden hier genannt, das sind die ersten drei Söhne Isais und das sind auch die drei Personen, die später auch in den Krieg ziehen gegen die Philister. Das lesen wir Kapitel 17, Vers 13. Warum werden sie namentlich erwähnt? Vielleicht waren es die drei Söhne, wo man dachte, das sind Kandidaten, wirklich, das sind die richtigen Kandidaten, um König zu werden. Und Samuel hat sich besonders einen ausersehen, das war der Älteste, das ist der Eliab. Und er guckt sich den an und was stellt er fest? Ein prächtiges Aussehen, hoch von Wuchs, heißt es hier. Und dann diese Worte von dem Herrn, und ich lese sie nochmal vor, weil sie sehr entscheidend sind. Schau nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Es ist uns sicherlich schon aufgefallen, das ist ein Thema, was in diesem Buch immer wieder betont wird. Aber ich denke, es ist auch wichtig, denn wir kommen eben aus diesem Muster nicht so schnell heraus. Und selbst dieser Prophet, der so viel Erfahrung hat, und denken wir nur, der hatte mit Saul zu tun gehabt, der lässt sich wieder von dem Äußeren blenden. Und wenn wir ehrlich sind, das macht ja auch immer wieder Eindruck auf uns. Das Aussehen, wenn jemand besonders reden kann, besondere Fähigkeiten, vielleicht ein besonderer Titel, wenn da noch Doktor oder Professor dasteht. Und Gott sieht trotzdem das Herz an. Das ist entscheidend. Schauen wir nochmal auf diesen Eliab, den Ältesten der Söhne. Der taucht nämlich nochmal in Kapitel 17 auf, in Vers 28. David kommt nämlich zum Kriegsschauplatz, es geht um den Goliath. Und er versteht nicht, dass keiner diesem Goliath entgegentritt. Und dann die Reaktion seines ältesten Bruders. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach: Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Schaut ihn euch an. Selber kein Glaubensmut. Er ist nicht derjenige, der gegen Goliath antritt, aber versucht seinen eigenen Bruder, der es wagen will, in der Kraft Gottes hervorzutreten, dem wirft er Vermessenheit und Bosheit vor. Und da merken wir, das ist nicht der passende Mann. Wem ähnelt er am Ende? Dem König Saul. Der sieht genauso aus und der ist auch genauso. Zögerlich, hatten wir auch schon vor zweimal gehört, zögerlich, er geht nicht hin, er ist wie der Saul. Das möchte ich uns einfach nochmal besonders mitgeben. Lassen wir uns nicht zu schnell durch das Äußere blenden. Und gerade bei Menschen, die nicht zulassen, dass man hinter die Fassade schaut, da sollten wir immer vorsichtig sein. Ich glaube, das haben wir auch häufiger schon in der Gemeinde erlebt. Nichts gegen die Neuen. Ihr werdet das ertragen können, was ich jetzt sage. Aber am Anfang ist es häufig so, da kommen Neue in die Gemeinde dazu, man hat wunderbare Gespräche. Man überlegt ganz schnell, wo könnte man die einsetzen, hat die besten Vorstellungen. Und nach wird Folgendes klar: viel Schein, wenig Sein. Also vom Glauben und Gehorsam wenig da. Haben wir, ich glaube, auch immer wieder erlebt. Am Ende ist es so, wir können sagen, wie ein Mensch ausschaut. Bei Gott ist es noch ein bisschen anders. Gott kann sagen, was er ist. Und das ist ein großer Unterschied. Wisst ihr, das heißt ja nicht, dass Böses oder Gutes nicht irgendwann zum Vorschein kommt. Das will das gar nicht sagen. Aber Gott sagt, seid nicht zu schnell bei der Bewertung. Guckt tiefer. 1. Timotheus 5, 24 und 25 macht das sehr deutlich. Bei Bösem und Guten. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manche aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Das heißt, irgendwann kommt alles zum Vorschein. Aber wir müssen geduldig sein, manchmal ganz genau hinschauen. Bei Bösem und bei Guten. Ja, wer ist nun der Gesalbte? Es ist der jüngste der Söhne, David. Ich denke, wahrscheinlich hatte diese Familie keine Knechte. Also war es David als Jüngster, der bei den Schafen war. Denken wir vielleicht noch an Eliab, wie das formuliert, bei den wenigen Schafen. Da war er gewesen, der David. Aber wir merken eines, und das werden wir gleich auch sehen, das, was ihn später in der Öffentlichkeit auszeichnet, das hat er hier im Verborgenen schon gelebt. Woran sehen wir das denn? Wisst ihr, David war treu im Verborgenen. Wie so manch anderer Gottesmann, denken wir nur zum Beispiel an Mose, beginnt er als Hirte. Und hier als Hirte lernt er, eine Herde anzuleiten und sich um die Schwächsten zu kümmern. Dann wird auch sehr schnell deutlich, er ist ein Kämpfer Gottes. Er legt sich da mit Löwen und Bären an und er formuliert das so: Und von diesen Kreaturen hat Gott mich errettet. Da lernt er schon Kämpfer zu sein. Und was ist er noch? Er lernt dort ein Anbeter zu sein. Für sich allein. Er tritt nicht zuerst auf einer großen Bühne auf, sondern für sich alleine singt und spielt er Gott. Und das alles hat Gott gesehen. Ich meine, bei uns ist es ja so, wir schauen ja doch immer wieder mal hin, wie Leute sich verhalten und so weiter, aber diese Dinge sehen wir eben häufig nicht. Auch der Vater hat das nicht gesehen. Ich denke, der hat die Geschichten mitbekommen, mit dem Löwen und mit dem Bären. Aber das war ihm gar nicht klar, dass das so entscheidend sein könnte. Er dachte auch eher an die anderen Dinge. Aber Gott sieht eben ins Verborgene hinein und ihm bedeutet das ganz, ganz viel. Wenn man im Hintergrund oder im Verborgenen treu ist, und wartet, bis Gott selbst das Gute ans Licht bringt. David erzählt gar nicht groß viel darüber. Er wartet einfach. Wir haben es vorher gelesen, 1. Timotheusbrief, die Dinge kommen irgendwann zum Vorschein. Aber das müssen wir Gott machen lassen. Wir selbst brauchen uns nicht zu präsentieren. Lass das Gott machen. Der macht das auf seine Art und Weise. Kleine Randbemerkung, nichts gegen ein gutes Aussehen. Ja, das will ich auch nochmal sagen. Vers 12. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Das war ein gut aussehender Kerl. Das war nicht das Problem. Aber das war eben nicht das Entscheidendste an ihm. Was bedeutet der Name David? Es bedeutet so viel wie der Geliebte. Und warum liebte Gott ihn so sehr? Nicht wegen seinem Ausschauen. Es waren diese anderen Dinge, die er im Verborgenen lebte. Das war für ihn entscheidend. Und das wollen wir auch für uns immer wieder vor Augen halten. Das, was hier rauskommt, das ist entscheidend. Die Salbung findet in diesem Moment auch statt. Ist nur interessant, wann übernimmt David eigentlich die Herrschaft? Es ist sehr, sehr viele Jahre später. 15 Jahre später wird er nochmal öffentlich gesalbt. Dann wird er König von Juda. Und dann nochmal 7,5 Jahre später wird er nochmal öffentlich gesalbt. Und dann ist er König über ganz Israel. Das heißt, er hat 22 Jahre gewartet, bis er wirklich König über ganz Israel ist. So lange konnte der warten. Und wie vorbildlich hat er sich in dieser Zeit verhalten. Und das erinnert einen an einen anderen, an den Sohn Davids. Bei ihm ist es genauso. Wir wissen, dass Jesus Christus rechtmäßiger König ist. Aber der wartet mittlerweile 2000 Jahre. 2000 Jahre wartet er, bis er sich öffentlich zeigen wird als König. Das ist faszinierend, was wir für einen König haben, der so lange geduldig warten kann. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem Wendepunkt. Ich hatte das auch schon gesagt. Bei der Salbung kommt der Heilige Geist über David und im Gegensatz weicht der Heilige Geist von Saul. Und ich persönlich glaube, dass diese Situation sehr bedeutsam für David war. Und das sehen wir später in einem Gebet. Eigentlich ist es eine sehr traurige Geschichte, weil David enorm tief gefallen ist. Eine schwerwiegende Sünde. Aber dann betet er im Psalm 51 diese Worte: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das heißt, er hatte Angst, wie Saul zu enden. Er weiß, wie abhängig er vom Geist Gottes ist. Und wisst ihr, das zeigt, wie demütig er war. Er wusste, dass all die Befehlung, die er hatte, dass es von Gott selber kommt, von dem Geist Gottes. Und ich glaube, das sollte auch uns immer wieder klar sein. Ohne den Geist Gottes wären wir ein Nichts und Niemand. Was wäre mit all unseren Begabungen, mit all der Kraft, die wir haben, mit all dem Überwinden? Ohne den Geist Gottes sind wir nichts und niemand. Und das war ihm tief bewusst als König. Und deswegen bettelt er bei Gott und sagt, nimm ihn bitte nicht von mir. Wie soll ich dann dieses Volk führen? Ich kann das nicht. Ein sehr demütiger Mann. Ja, kommen wir noch zu den Versen 14 bis 23. Das ist dann der Kontrast. Da sehen wir nämlich den Saul. Ich werde die Verse jetzt nicht alle vorlesen. Aber Vers 14 vielleicht noch. Aber der Geist des Herrn wich Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Manchmal wird ja die Frage gestellt, kann ein Christ besessen werden? Wir merken das auch, wenn wir die Schrift lesen, das ist tatsächlich nicht möglich. Wenn der Geist Gottes Platz in uns nimmt, dann ist da kein Platz für andere Geister. Aber selbstverständlich können wir in Begegnung kommen mit ihnen. Die Situation bei Saul ist aber, glaube ich, bedeutsam anders. Er stand vorher unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, aber wir haben schon gemerkt, er scheint kein bekehrter Mann zu sein. Und jetzt merken wir, jetzt kommt er unter dem Einfluss dieser bösen Geister. Und das ist ein schrecklicher Einfluss. Achten wir hier aber auch nochmal auf die Formulierung. Hier heißt es nämlich, dass Gott diesen bösen Geist sandte. Auch das ist zu wissen. Diese bösen Geister haben ihre Handlungsfreiheit und ihren Handlungsspielraum von Gott bekommen. Das heißt, Gott steckt ganz klar ab, wie weit sie gehen können. Die Grenzen sind abgesteckt. Und jetzt geschieht etwas Typisches, wenn jemand unter diesen schlimmen Einfluss von einem bösen Geist kommt. Wir sehen das bei Saul in Vers 15. Da sprachen Sauls Knechte zu ihm: Siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Das lesen wir hier immer wieder. Er ist sehr, sehr unruhig, ängstlich, schreckhaft. Und das merken wir, böse Geister treiben Menschen immer wieder auch in diese Richtung. Dem Teufel gefällt es am allermeisten, wenn er unser Leben ganz, ganz düster machen kann und dass wir am Ende völlig verzweifelt sind. Das will er nämlich. Und das berichten uns auch die vielen Missionare, gerade wenn sie in die Stämme hineingehen, sagen sie genau dasselbe. Hört euch mal an, was heute Menschen sagen über diese Stämme. Da heißt es immer, lasst die bloß in Ruhe, lasst sie doch so leben. Aber die Frage ist, will man so leben? In den Stämmen lesen wir ganz viel davon, was für ein Schrecken da ist, welche Ängste da sind, dass sie nachts nicht schlafen können, geschreckt werden. So sieht das Wirklichkeit aus. Übrigens, das wird uns auch für das Ende verheißen. Manche Christen meinen ja, dass es am Ende so eine große Geistesausgießung geben wird, vielleicht global, eine große Erweckungszeit. Das sagt die Bibel aber nicht. Für Israel ist nochmal was Besonderes verheißen. Aber wir merken, es soll was anderes kommen am Ende, nämlich eine große Geisterausgießung. Da, wo das Wirken des Geistes Gottes verhindert wird, dann fangen nämlich an, die bösen Geister Besitz von einem zu ergreifen. Und wenn ich das so beobachte in der letzten Zeit, muss ich sagen, genau das passiert. Die Menschen haben sich immer mehr von Gott abgewandt und die bösen Geister fangen an, Besitz zu ergreifen. Und was lesen wir heutzutage und was bekommen wir mit? Menschen haben Panik, furchtbare Ängste, manchmal auch völlig unbegründet. Und das ist so typisch geworden. Menschen sind furchtbar schreckhaft, fürchten sich vor allem. Und das macht deutlich, dass etwas nicht stimmt. Dass die Geister unterwegs sind und uns anfangen zu schrecken. Wisst ihr, bei uns sollte es aber nicht so sein. Den Grafen Zinzendorf, der wurde mal befragt von jungen Leuten und sie fragten ihn, wie sie denn am besten Gottes Willen erfüllen könnten. Und er gab ihnen folgende schlichte Antwort. Ich weiß, das klingt ein bisschen alt, aber hört euch das nochmal an. Er sagt, werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Das ist Gottes Wille für uns, fröhliche Leute zu sein. Und ich glaube, von der Sorte brauchen wir ein paar mehr. Mich beeindruckt zum Beispiel in Sprüche 31 gerade diese tüchtige Frau, die dort vorgestellt wird. Und eine Sache wird besonders schön ausgedrückt. Bei ihr in Vers 25 heißt es, und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Das finde ich wunderbar. Das heißt, sie geht fröhlich in den Tag. Sie hat wirklich Glaubensmut, Gottvertrauen. Bei ihr ist eben nicht alles dunkel und düster, sondern sie sieht, wo Gott sein Licht hinscheinen lässt. Das sieht sie. Und das sollte auch bei uns so sein. Das ist eine Sache, die der Geist Gottes besonders in uns wirken will. Freude und Fröhlichkeit. Bei uns sollte es völlig anders ausschauen. Ich weiß, der Teufel verspricht uns das auch manchmal, oder eigentlich immer. Er gaukelt uns immer wieder Fröhlichkeit vor. Und das scheint auch oft lange zu passen. Aber am Ende sehen wir, wie düster es wird bei den Leuten. Wie düster es wird. Und ich merke das auch immer wieder, wenn Christen auf die verkehrte Bahn kommen. Wenn man sie anschaut, irgendwann vielleicht auch nach ein paar Jahren, da fragt man sich, wo ist ihre Fröhlichkeit hingegangen? Sie sind nicht mehr fröhlich. Klar, wenn du mit ihnen sprichst, dann erzählen sie dir, wie toll ihr neuer Lebensweg ist, was sie jetzt alles machen dürfen. Aber wisst ihr, sie haben sich vom Teufel belügen lassen und belügen jetzt andere. So fröhlich ist das nicht. Das ist eine große Lüge. Die wahre Freude wirkt immer noch der Heilige Geist. Ja, jetzt kommt David an Sauls Hof. Man will dem Saul nämlich helfen. Und man sagt, das Passende für ihn wäre doch beruhigende Musik. Und irgendwie passt das auch. David kommt eben an den Hof, er spielt auf seiner Harfe und es funktioniert. Und wir wissen das auch. Musik hat eine enorme Wirkung, positiv wie auch negativ. Wir brauchen das zum Beispiel nur bei den Propheten zu lesen. Sie ließen sich manchmal einstimmen durch Musik für ihre Weissagung. Das habe ich dir vor kurzem geschrieben. So bringt mir nun einen Saitenspieler, sagte Elisa. Und als der Saitenspieler die Saiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Das war was für Birgit. Ja, also Musik, ganz, ganz bedeutsam, wissen wir auch, beruhigt. Es ist interessant, auch immer wieder ein großes Diskussionsthema in den Gemeinden gewesen, schon immer. Da heißt es immer wieder, darf man dieses oder darf man jenes hören? Und ich muss sagen, nach meinem Empfinden wird das manchmal zu kompliziert gemacht. Also rätselt man darüber, welches Instrument gut und welches schlecht wäre, welcher Rhythmus gut ist oder welches schlecht ist. Da werden ganze Bücher darüber geschrieben. Ich muss sagen, ich komme da überhaupt nicht mit. Ich glaube, die Bibel macht es auch gar nicht so kompliziert. Lest nur mal die Psalmen, was merken wir da? Wir haben einen sehr, sehr hohen Standard an Gedanken. Das scheint gute Musik auszumachen. Und was wir dort immer wieder finden, Gott wird groß gemacht und die Heiligen werden erbaut. Das ist also wichtig für Musik. Und über den Rest wissen wir eigentlich relativ wenig. Jedenfalls gute Musik beruhigt, ermutigt, erfrischt, belebt, bringt Freude. Und wir kennen das ja auch bei gewisser Musik, die pusht und pusht und pusht und am Ende gehst du nach Hause und bist so leer. Und da merken wir, irgendwie hat es mich nicht weitergebracht. Und ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich zu uns selbst sein. Was macht die Musik mit mir? Das muss jeder für sich selber auch entscheiden. Aber hier etwas sehr, sehr Wichtiges. Manch eine beunruhigte Seele hat sich versucht, durch solche Dinge zu beruhigen. Ich nenne jetzt einfach ein paar Sachen. Musik ist eins, Zerstreuung, vielleicht in die Gesellschaft zu gehen, manche durch Arbeit, andere durch Medikamente oder andere Dinge. Aber wisst ihr, das hilft oft nur kurzweilig. Und bei einem ist das niemals die Lösung, nämlich wenn man ein verwundetes Gewissen hat. Wisst ihr, ein verwundetes Gewissen braucht keine beruhigende Musik. Was braucht man da? Da braucht man das Blut Christi und den Heiligen Geist, der einen tröstet. Das braucht man da. Alles andere wird vielleicht kurzzeitig dich beruhigen, aber das ist nicht die Lösung. Und das sehen wir auch sehr deutlich bei dem König Saul. In Kapitel 18 und 19 wird mehrmals erwähnt, dass er einen Speer in Richtung David wirft. Und wisst ihr, in welcher Situation er das macht? Wenn die Musik gespielt wird. Gerade in diesem Moment, wo er eigentlich ruhig sein sollte. Und da merken wir, der Kerl hat ein ganz anderes Problem. Und das wird auch nach so einer drastischen Situation folgendermaßen formuliert. In 18, Vers 12. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, von Saul aber war er gewichen. Christa, ich glaube, das ist häufig unser Problem. Wir versuchen, unsere Unruhe und unsere Leere irgendwie zu kompensieren, vielleicht eben durch Ablenkung, durch Entspannung. Und dann merken wir irgendwann, das ist nicht die Lösung. Wenn man von dem Herrn gewichen ist, wie der König Saul, da muss man zurück zu ihm. Dann wird die Seele ruhig. Alles andere wird nicht helfen. Wisst ihr, und dann werden wir die wahre Ruhe wieder finden. Und dann werden wir den Frieden Gottes in der Fülle erleben. Ich möchte uns diese beiden Punkte nochmal zusammenfassend mitgeben. Lasst euch durch das Äußere nicht täuschen. Schaut auf das Herz. Bei euch selbst, bei anderen. Und als zweite Sache, lasst euch die Fröhlichkeit in Jesus nicht rauben. Amen.